Wir könnten überhaupt keine Politik machen ohne die Daten, in diesem Fall die Konsumerhebung.
Wir haben 400 Statistiken, also schon wirklich eine erkleckliche Anzahl. Ich glaube, es gibt wenig Lebensbereiche, wo wir nicht in irgendeiner Form statistische Zahlen haben.
BMF.Geldanschauung, der Podcast aus dem Finanzministerium. Folge 8, Finanzminister Markus Martebauer, die Statistik-Österreich-Chefin Manuela Lenk und die Bedeutung von Daten.
Herzlich willkommen zum Podcast Geldanschauung. Mein Name ist Markus Martebauer, ich bin der Finanzminister. Und heute ist zu Gast Manuela Lenk. Sie ist die fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Du bist ja seit letztem Jahr die Generaldirektorin, aber hast eine lange Statistik Austria-Geschichte und trotzdem ist es ein bisschen ungewöhnlich, dass du zu Statistik Austria gestoßen bist, denn dein Weg war jetzt kein so kontinuierlicher sozusagen akademische Karriere und irgendwann wird man dann Generaldirektorin zu einer bedeutenden Institution. Kannst du ein bisschen darstellen, was dich sozusagen in die Statistik Austria geführt hat?
Sehr gerne. Ja, also mein Weg war ein steiniger, könnte man sagen. Ein bisschen, wobei ich glaube, ich im Nachhinein sagen kann, ich hatte keine Fehler. Ich habe keine Fehler gemacht aus meiner Sicht. Die Entscheidungen betrifft, die ich getroffen habe, die waren für mich okay. Ich weiß natürlich nicht, wie viel besser es gewesen wäre, wenn ich andere Entscheidungen getroffen hätte. Aber prinzipiell war das für mich alles richtig. Ich komme aus einer Akademikerfamilie und meine Brüder sind sehr viel älter als ich. Das heißt, die waren, wie ich so in dem schwierigen Alter war, auch schon Akademiker. Und ich habe dann einfach die Schule abgebrochen mit 15, nachdem sie mich aus 3 Gymnasien aus disziplinären Gründen entfernt haben. Und habe dann in einer kleinen Baufirma Bürokaufmann gelernt, wie das damals so geheißen hat. Und habe aber dann schon immer wieder was gemacht. Ich habe dann schon 1988 mit Programmieren angefangen zum Beispiel. Und habe dann auch einen Personalverrechnerkurs gemacht. Und habe dann in einem Steuerberater, der damals sehr groß war und dann zu Ernst & Young wurde. Und war dann bei Ernst & Young für Personalverrechnung zuständig und habe dort auch Handlungsvollmacht gehabt. War die einzige Nicht-Akademikerin. Ich habe nicht mal Matura gehabt. Und habe das, hab das sehr nett gefunden, diese Personalverrechnung. Und habe dann das erste Kind bekommen, habe dann noch weitergearbeitet. Ich war damals 26. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also will ich das jetzt wirklich ewig weitermachen? Vielleicht doch nicht. Habe dann die Studienberechtigungsprüfung gemacht und bin dann mit dem zweiten Kind schwanger geworden. Und mir gedacht, okay, aber mit 2 Kindern nebenbei bei Ernst & Young arbeiten, das geht sich nicht mehr aus. Und habe dann überlegt, was soll ich studieren? Soll ich BWL? Hätte sich angeboten, weil dann hätte ich irgendwie die Karriere weitergemacht. Und habe gedacht, nein, eigentlich möchte ich doch ganz was anderes machen. Und habe mich dann für Soziologie entschieden und habe dann, als mein Sohn 2 Monate alt war, eben Soziologie inskribiert und habe dann eigentlich das in 4,5 Jahren ganz gut durchgezogen. Und
mit 2 kleinen Kindern?
Mit 2 kleinen Kindern, genau. Habe dann auch am Ende des Studiums noch nebenbei gearbeitet an einer Berufsschule als Lehrerin. Mhm. Berufsschule für Gartenbau und Floristik. Habe dort also diese Deutsch und Englisch und solche Fächer unterrichtet und Wirtschaftskunde, Schriftverkehr, Rechnungswesen. Weil ich mir gedacht habe, naja, mit 2 Kindern ist doch Lehrer, wäre doch super, aber es war für mich nicht super. Ich habe es nicht so interessant gefunden für mich. Also interessant war es schon, aber es war auch nichts, wo ich mir gedacht habe, da möchte ich jetzt die nächsten 20 Jahre oder 30 Jahre verbringen. Und nach Abschluss des Studiums habe ich mich natürlich dann umgeschaut. Ich habe sehr, sehr genossen das Studium. Soziologie war damals an der Uni Wien. Ich habe sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studienzweig gemacht. War sehr interessant, super spannend. Man hat interessante Leute kennengelernt. Weiß nicht, ich habe mit dem Gittler arbeiten dürfen. Und es sind einfach spannende Menschen. Wirklich interessante Dinge gemacht. Und ich habe dann zu Hause, war ich so die Hausfrau und Mutter. Also meine Familie hat mich nicht gefragt, wie es im Studium ist. Also meine Kernfamilie, mein Mann natürlich schon. Und sonst war ich aber Studentin. Ja. Und das war irgendwie diese 2 Leben, habe ich irgendwie sehr, sehr nett gefunden. Und da habe ich gedacht, was mache ich? Und habe dann die Ausschreibung der Statistik Austria gesehen, dass sie eine Projektmitarbeiterin für die Konsumerhebung suchen. Und habe gedacht, okay, dann mache ich das. Und bei meinem Studium, da habe ich mich immer schon statistisch gearbeitet. Ich habe bei meiner Diplomarbeit ein Strukturgleichungsmodell angewendet, mit einem großen Datensatz der Gesundheitsdaten, der damals noch nicht ausgewertet war, arbeiten dürfen. Der hat mir Frau Wulmer-Puchinger zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich war schon ein bisschen so empirisch drinnen und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich dachte, okay, jetzt probiere ich mal. Und ich habe bei meinem Studium lauter Einser gehabt.
Im Unterschied zur Schule.
Ja, genau. Dort war die Disziplin aber auch kein Problem. Und bin dann zur Statistik Austria gekommen. Mhm. Also da hat mich damals der Direktor der Direktion Bevölkerung, hat dann auch noch wirklich bei meinem Diplomarbeitsbetreuer, das war der Professor Pelikan, nachgefragt, wie es denn so ist. Und er hat gesagt, ja, alles gut, nehmen Sie. Und so war ich dann Projektmitarbeiterin. Innerhalb kürzester Zeit war ich dann auch Projektleiterin, gemeinsam mit einer Kollegin, der Konsumerhebung. Und die gibt es ja, also das ist eine wirklich wichtige Erhebung, weil die auch die Inflation, für die Inflation extrem wichtig ist. Und habe dann so einen Karriereweg gemacht, habe dann die traditionelle Volkszählung umgestellt auf Registerzählung. Das ist sicher so ein bisschen mein Herzensprojekt gewesen. Mhm. Das heißt, ich habe stark mit Verwaltungsdaten gearbeitet, ich habe mich stark beschäftigt mit dem bereichsspezifischen Personenkennzeichen, mit der Datenschutz und wie kann man Daten so zusammenführen, dass das dem Datenschutz entspricht und trotzdem gut verwendbar ist. Wie kann man Verwaltungsdaten so darstellen, dass dann auch wirklich das, was man messen möchte bei einer Erhebung, herauskommt. Und dann habe ich noch das Unternehmensregister dazu genommen. Für das Finanzministerium haben wir das wirtschaftliche Eigentümerregister, die technische Umsetzung gemacht und war dann noch Abteilungsleiterin der Abteilung Register, Klassifikationen und Geoinformationen.
Es sind schon ganz viele Stichworte gefallen, auf die wir dann wieder zurückkommen, Konsumerhebung und so weiter, dass wir uns das im Detail ein bisschen anschauen. Aber dieser ungewöhnliche Karriereweg, also dass du eine Lehre gemacht hast, Bürokauffrau jetzt und dann Personalverrechnung und so weiter und dann wirst du Generaldirektorin so eines Unternehmens. Was kannst du sozusagen aus dem mitnehmen? Sagen wir von der Lehre Bankkauffrau, was hilft dir da heute noch?
Bürokauffrau. Entschuldigung. Ja. Ich war wirklich Sekretärin und das war auch vollkommen in Ordnung. Was habe ich mitgenommen? Ja, das kann ich eigentlich ganz einfach beantworten. Ich kann mich in die Leute reinversetzen. Ich habe ja im Bereich des Unternehmensregisters haben wir auch sowas wie Aufarbeiter, die einfach die Daten aufarbeiten. Das haben wir auch bei der Konsumerhebung damals noch stark gehabt, bevor die Digitalisierung fortschritt. Das sind Berufe, die jetzt keine Akademiker erfordern. Und ich habe mich erstens mal, zum Beispiel bei der Konsumerhebung hatten wir eine Deadline, und ich wollte, dass wir die einhalten können. Und dann habe ich mit den Aufarbeitern, haben wir uns gemeinsam hingesetzt und wir haben nach Mitternacht aufgearbeitet, dass wir wirklich die Deadline einhalten können. Mhm. Und sind wir einfach gemeinsam gesessen und haben das gemacht. Das heißt, ich weiß genau, wie es denen geht, weil ich habe diesen Job auch gemacht. Mhm. Und ich habe aber nicht nur, weil ich es dann ausnahmsweise mal gemacht habe als Projektleiterin, sondern weil ich vorher selber Assistentin war. Ich war mal Lehrling. Ich weiß, wie es geht und ich spreche die Sprache. Und das meine ich jetzt wirklich sehr ernst. Ich spreche die Sprache der Leute und ich bin da mit Herzen dabei. Und das ist, glaube ich, das ist schon ein großer Unterschied zu manchen anderen Leuten. Und das nehmen mir meine Kolleginnen auch ab, dass ich da mit Herz dabei bin und dass es mir wichtig ist, wie es ihnen geht.
Das heißt, die Fähigkeit, sich in andere hineinzudenken, aber auch die Fähigkeit, auf unterschiedlichen Hierarchieebenen oder mit unterschiedlichen Ausbildungswegen zusammenzuarbeiten und das zu finden, was alle gut können, Anerkennung auch denen zu geben, die es vielleicht gar nicht so oft bekommen in ihrem Beruf dann. Das macht eigentlich gute Kooperation und erfolgreiche Kooperation dann aus.
Ich habe mit einer Kollegin da bei der Konsumerhebung zusammengearbeitet, die war damals 28 Jahre in der Statistik Austria und ich habe dann dafür gesorgt, dass die alle eine Prämie bekamen und die hat noch nie eine Prämie bekommen. Ich dachte, okay, Gott sei Dank hat sie es jetzt gekriegt. Ja. Mhm. Also das sind so Highlights, glaube ich auch. An die denkt man dann auch lang. Das ist jetzt über 20 Jahre her und ich denke an die Kollegin heute noch gerne. Die ist natürlich schon lange in Pension.
Jetzt hast du in der Statistik Austria dann Karriere gemacht, also Bereichsleiterin, Abteilungsleiterin für lauter wichtige, zentrale Projekte der Statistik. Und dann bist du aber weggegangen, und zwar in die Schweiz.
Genau.
Wie ist das gekommen? Und ich will vor allem dann darauf hinaus, dass die internationale Erfahrung ja ein zusätzlicher Aspekt ist, der einen noch einmal qualifiziert, der andere Perspektiven ermöglicht und der einen vielleicht auch ermöglicht, Dinge, die man bisher vielleicht dann schon in der Routine bearbeitet hat, noch einmal ganz neu zu sehen.
Also ich habe ja in der Statistik Austria ein Data Warehouse aufgebaut mit Metadatensystem.
Das müsst du vielleicht kurz erklären, was das heißt.
Also wir haben unsere Daten zusammengeführt und haben diese Daten mittels Metadaten erklärt und beschrieben. Und sollte dazu dienen, dass die Daten auch innerhalb der Statistik Austria besser verfügbar sind, aber natürlich auch, dass man nach außen die Daten besser beschreiben kann. Und dieses Projekt habe ich mal im Rahmen eines Dachtreffens, wir haben immer so ein Kooperationstreffen auf Generaldirektorenebene zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz, habe ich dort vorgestellt. Und die Schweizer Kollegen sind darauf angesprungen, und zwar sehr heftig, so dass da damals war ein Mann Präsident des DATIS vom Deutschen Bundesamt, der hat dann beim Abendessen gesagt, er ist gespannt, ob morgen noch alle dort arbeiten, wo sie heute arbeiten. Und das war im 2018 und dann bin ich tatsächlich gefragt worden, Ende 2018, und ich habe dann meinen Ausstieg sozusagen vorbereitet bis, ich habe dann im Mai 2019, habe ich dann das Amt verlassen, und ich bin deswegen dort gefragt worden. Und warum war das? Weil die Schweiz zu dem Zeitpunkt das Datenzugangsgesetz, also den Data Governance Act, umgesetzt hat. Es hat dann dort ein Programm gegeben, das war nationale Datenbewirtschaftung, das ich geleitet habe. Und da war der Inhalt eben eigentlich genau das, was wir jetzt in Österreich machen. Wir haben also dort die Daten in einer Plattform der Öffentlichkeit sichtbar gemacht, die es denn so gibt in der Schweiz. Die auch dort eben die Daten mit Metadaten beschrieben. Das heißt, nicht eine riesen Datensammlung, sondern es gibt in dem Amt diese Daten, was da drinnen ist, wie sie vorkommen und beschreiben mit Metadaten. Im anderen Amt gibt es das. Und mit dem Ziel des Once-Only-Prinzip wirklich zu leben. Das heißt, wenn ich als Verwaltungsstelle sehe, in einer anderen Verwaltungsstelle gibt es diese Daten, die ich jetzt auch brauche für meine Informationsverpflichtung, dann kann ich an diese Verwaltungsstelle herantreten und sagen, ich brauche die Daten. Man kann natürlich die rechtlichen Grundlagen schaffen, aber zuerst ist die Transparenz wichtig. Und das war dort auch meine Aufgabe. Also ich habe dann dort auch eine Abteilung geleitet, ich war Vizedirektorin, Geschäftsleitungsmitglied und habe das dann aufgebaut. Und so ist es gekommen, dass ich in die Schweiz gegangen bin. Und es hat mir natürlich geholfen, weil diese Erfahrung ist unbezahlbar. Ja. Also erstens, ich habe natürlich diese 4,5 Jahre in der Schweiz, also unter der Woche, gelebt. Ich habe diese Kultur dort kennengelernt. Ich habe kennengelernt, wie funktioniert das, wie funktionieren die Ämter, wie funktionieren diese Departemente. Und außer, dass man die gleiche Sprache hat, wobei nicht mal das, weil das Schweizer Amt ist ja im französischsprachigen Teil, das für mich noch eine zusätzliche Herausforderung war, ist es dort, das Leben hat wirklich, finde ich, also wirklich ganz anders als bei uns. Und was soll ich jetzt sagen? Ich bin einfach wahnsinnig froh, wieder da zu sein.
Das war ja aber durchaus überraschend, dass du wieder da bist, in gewisser Weise, weil, kann das sozusagen aus der Community heraus sagen, das war absolute Sensation, dass du diesen Job als Generaldirektorin bekommen hast. Also für viele völlig überraschend. Es gab ja einen Generaldirektor, der es auch bleiben wollte, und dieser Job ist ausgeschrieben worden. Warum hast du dich darauf beworben und was war deine Erwartung eigentlich? Also du dachtest, na, da bewerbe ich mich einfach einmal oder wie?
Genau das. Ich habe natürlich gewusst, wie der Zyklus ist. Der Zyklus ist ja alle 5 Jahre und es war klar, dass der Job ausgeschrieben wird, weil der muss ausgeschrieben werden alle 5 Jahre. Und ich habe mit niemandem Kontakt gehabt und ich habe mir gedacht, okay, ich schaue jetzt mal so lange, bis ich diese Ausschreibung finde. Das war dann irgendwann im Februar 2025 und dann habe ich sie tatsächlich gefunden und habe ich mich beworben. Genau, dann habe ich meinen Lebenslauf aufpoliert und die letzten 4 Jahre dann nachgetragen. Ich muss das jetzt einfach probieren.
Ja. Genau. Zum Glück hast du dich also beworben, aber kommen wir vielleicht ein bisschen zu den Aufgaben von Statistik Austria. Wir werden das nicht alles abdecken, aber nur, was sagen ein bisschen die Grundprinzipien sind. Ich glaube, man muss ja wissen, also Statistik Austria bereitet praktisch alle Daten, ich sage jetzt einmal sehr allgemein, alle Daten für die Republik auf. Das heißt, ohne Statistik Austria gäbe es keine Informationen darüber, wie hoch das Wirtschaftswachstum ist oder wie hoch die Inflationsrate ist oder wie sich gewisse Beschäftigungsstrukturen entwickeln. Es gäbe praktisch keine angewandte wissenschaftliche Forschung im sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Es gäbe keine Wirtschaftsforschungsinstitute, die könnten gar keine Prognose machen, wenn es nicht vorher die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung gäbe. Also es ist wirklich sozusagen der Hort für die gesamte Republik. Damit man das gut erfüllen kann, diese Aufgabe, was sind da sozusagen die Voraussetzungen, worauf muss man schauen, damit diese Datenqualität gut ist und die Statistik Austria sozusagen ihre Funktion als Datenlieferantin gut erfüllen kann?
Ja, wir verstehen uns wirklich so als Manager des Datenökosystems in Österreich, das stimmt. Da gibt es nicht die eine Antwort, sondern es ist ein bisschen eine vielfältigere Antwort. Was haben wir für Statistiken? Die ganz, ganz viele Statistiken sind natürlich europäische Statistiken, die auch europäisch dann vergleichbar sind, die wir nach gemeinsam erarbeiteten Methoden erstellen und auch veröffentlichen, zum gleichen Zeitpunkt zum Beispiel. Das Zentrale eines statistischen Amtes ist aber sicher die Unabhängigkeit der Statistik. Die Unabhängigkeit, die methodische, wissenschaftliche Unabhängigkeit, die Unabhängigkeit nach zum Beispiel dem Veröffentlichungszeitpunkt, die Unabhängigkeit in der Themenwahl und dass wir eben die Datenqualität hochhalten können, ist auch das zentrale Ziel. Ja, weil wenn wir unsere Daten nicht qualitativ hochwertig darstellen können und veröffentlichen können, dann haben wir auch kein Vertrauen in der Öffentlichkeit. Und das ist ja eigentlich auch unsere Kernaufgabe. Wir stellen der Gesellschaft Informationen und Daten bereit. Das ist die Bevölkerung, das ist die Politik, das ist die Verwaltung, das ist natürlich die Medienlandschaft. Daten bereit, damit sie erstens mal sich orientieren können, was sind denn wirklich tatsächlich Fakten. Es ist ja auch etwas, was extrem wichtig ist in Zeiten von Desinformation und Fake News, aber auch für evidenzbasierte Politikentscheidungen. Und das ist etwas, was ich glaube, das schon eine sehr wichtige Aufgabe ist. Ja. Wir haben 400 Statistiken, also schon wirklich eine erkleckliche Anzahl. Ich glaube, es gibt wenig Lebensbereiche, wo wir nicht in irgendeiner Form statistische Zahlen haben, die in verschiedenen Formen erheben, ob das jetzt eben wirkliche Erhebungen sind, wie wir das in vielen Bereichen haben, im Bereich der Unternehmensstatistik. Aber was natürlich immer stärker wird, ist, dass wir Verwaltungsdaten zurückgreifen können, wo wir diese Informationen herausnehmen können und dann mit statistischen Methoden bearbeiten, um dann hochwertige Ergebnisse zu erzielen.
Der vielleicht aus meiner Sicht auch nur darstellen, wie und zeigen, wie unmittelbar politikrelevant Daten von Statistik Austria sind. Also jetzt hat die Bundesregierung beschlossen, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zu senken und sie hat sich auf ein Volumen festgelegt von 400 Millionen soll diese Steuersenkung sein. Und wir im Finanzministerium arbeiten jetzt aus, na, was ist mit den 400 Millionen möglich, für welche Produkte oder Produktgruppen können wir sozusagen die Mehrwertsteuer halbieren. Die Basis ist die Konsumerhebung von Statistik Austria. Wir schauen uns dort an, wie viel macht es sozusagen aus, welcher Steuerausfall passiert, wenn der Steuersatz von 10 auf unter 5% gesenkt wird und haben den Detaildaten, also wie viel wird für Brot sozusagen ausgegeben und was kostet die Mehrwertsteuersenkung auf Brot. Das heißt, wir könnten überhaupt keine Politik machen, um an diesem Mini-Beispiel das zu zeigen, ohne die Daten, in diesem Fall der Konsumerhebung. Und die Konsumerhebung, das war ja dein erstes Projekt, mit dem du eingestiegen bist in Statistik Austria, ist natürlich höchst relevant für die Inflationsberechnung. Genau. Wenn man wissen will, was die Leute konsumieren, wofür sie ihr Geld ausgeben, dann kann man auf dieser Basis dann darstellen, wie steigen die Preise für diese Güter, die Dienstleistungen, die ausgegeben oder für die ausgegeben wird.
Das ist für uns gerade momentan super relevant, weil wir ja eine neue Konsumerhebung jetzt haben und wir mit der Inflationsmessung, die dann Ende Februar kommt, dann den neuen Warenkorb haben. Das heißt, wir schauen uns wieder an, muss sich da was ändern in der Gewichtung? Und das richten wir nach der Konsumerhebung aus. Das ist eine ganz spannende Erhebung, wie wir wirklich über ein ganzes Jahr hinweg die Haushalte fragen, was sie einkaufen. Die geben diese Informationen wirklich weiter. 14 Tage lang tragen die in ein elektronisches oder schriftliches Haushaltsbuch ein, was sie kaufen. Und das wird bei uns aufgearbeitet und so können wir den Warenkorb gewichten, der dann maßgeblich ist für den Verbraucherpreisindex.
Und wie viele Haushalte sind da beteiligt? Wie viele Leute schreiben mit, wofür sie Geld ausgeben?
Ich glaube, es sind 4.000 oder 5.000, aber ich glaube 4.000. Ja.
Also schon viele. Ein Riesenprojekt.
Ja, natürlich ein großes Projekt, weil es ja wichtig ist, dass es repräsentativ ist. Also es ist auf jeden Fall bundeslandrepräsentativ, das ist total wichtig, dass wir da, ich sage das, weil sich unter Umständen eben das Einkaufsverhalten im urbanen Raum anders darstellt als im ländlichen Raum. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eine repräsentative Stichprobe haben, die dann für ganz Österreich verwendet werden kann, damit wir den Verbraucherpreisindex damit gewichten können.
Das heißt, die Konsumerhebung, die wird alle 5 Jahre gemacht und dann weiß man, wofür die Leute sozusagen das Geld ausgeben. Und der nächste Schritt ist aber, man muss dann laufend, monatlich erheben, wie verändern sich die Preise für diese verschiedenen Güter und Dienstleistungen, die hier erhoben wurden.
Ja,
und
das ist eigentlich eine ganz spannende Sache, wenn man, also das gilt ja nicht nur für den VPI, sondern wenn man bei uns in der Statistik Austria fragt, die Leute nach ihren Projekten, dann sind die voller Begeisterung und erzählen, wie sie diese Datenquellen erschließen können, wie sie neue Datenquellen erschließen. Und auch beim VPI ist es so, also ich bin natürlich da jetzt wirklich nah dran, weil mich diese Dinge auch finde, das ist ganz wichtig, dass ich zumindest schön langsam bei allen Projekten oder bei den meisten Projekten zumindest ein bisschen näher reinschaue. Und da gibt es eben so Preiserheber, die in über ganz Österreich verteilt zum Beispiel in Restaurants gehen und spezielle, ich habe mir diese Applikationen auch angeschaut, da steht dann NAS Risiko-REM und dann wird wirklich jedes Monat in einer gewissen Woche wird erhoben, was das kostet und so kann man wirklich Nasigorem sehen, wie sich das steigert. Wir haben ja, das ist wirklich so. Wir haben natürlich auch Online-Sachen, wo wir zum Beispiel, ist mir eins in mir noch in Erinnerung, da haben sie mir gezeigt ein gewisses Fahrrad und da schauen sie ganz genau die Ausgestaltung des Fahrrads. Mhm. Ja, und sie schauen, was sind die bestverkauften Produkte und sie gehen also natürlich, wenn sie jetzt ins Lokal gehen, fragen die Preiserheber zuerst, was ist denn das Beste, zum Beispiel beim Asiaten, was ist denn das beste Essen, was bei ihnen, oder das, was am meisten nachgefragte Essen. Und das Gleiche bemühen sie sich bei den Fahrrädern, was ist das Fahrrad, das umsatzstärkste sozusagen, dann wird das beobachtet auf eine Zeit und dann machen sie sogar so Dinge, dass sie, wenn sich da an der Konfiguration des Fahrrads was ändert, dann wird das auch wirklich rein geschätzt oder imputiert, damit man wirklich am gleichen Level bleibt. Ja. Also das ist sehr, sehr intensiv. Ja. Ja.
Das ist natürlich ganz entscheidend, weil wenn sich an der Konfiguration des Fahrrads was ändert, dann ist es ja eigentlich eine Qualitätsverbesserung und wir messen nicht mehr das gleiche Produkt. Genau. Das heißt, man muss herausrechnen, was ist die Preissteigerung, die auf die Qualitätsverbesserung zurückgeht und was ist die wirkliche Inflation.
Und das ist ja das Schöne jetzt an meinem Job, dass ich jetzt überall hingehen kann und sagen kann, bitte erklär mir mal, wie es geht. Und dass mir das auch voller Freude und wirklich mit Leidenschaft erzählt wird.
Das ist übrigens, das teilen wir gewissermaßen, weil ich hab mir ja ganz lange, fast 4 Jahrzehnte mit Budgetfragen beschäftigt und ich kann jetzt durchs Haus gehen und fragen die zuständigen Referentinnen und Referenten, aber was ist das im Detail? Ja, das ist super, und man lernt irrsinnig viel dabei.
Ja, und es ist einfach spannend, wenn man dafür wirklich brennt und mich interessiert das einfach und das ist halt so wichtig für die Qualität. Ich muss ja wirklich ernsthaft sagen, die Qualität ist gut und ich muss mich auch davon überzeugen. Und bei der VPI haben wir natürlich dann auch das, was ich jetzt erzähle, das sind so ein bisschen händische Dinge, aber wir haben auch natürlich ein Web-Scrapping, wo wir Online-Shops online abfragen und das automatisieren. Wir haben auch Scannerdaten, das heißt, wir bekommen von den großen Einzelhandelsketten Scannerdaten, die automatisiert verarbeitet werden. Das ist natürlich auch eine entscheidende Qualitätsverbesserung, weil vorher waren es halt ausgewählte Güter und jetzt können wir alles nehmen. Ja. Jetzt haben wir einfach alles und können diese Daten verarbeiten und das sind schon Verbesserungen. Wir sind natürlich insgesamt immer dran zu schauen, dass wir immer nach den neuesten Methoden arbeiten.
Ich möchte nochmal zurückkommen unter Unabhängigkeit, die du so betont hast, wie wichtig das ist, dass Statistik Austria unabhängig ist, hast du gesagt, Unabhängigkeit der Themenauswahl. Mhm. Also ihr bestimmt, wozu sozusagen Statistiken, kann man sich das so vorstellen, die Generaldirektorin denkt sich, ich will jetzt gerne wissen, wie viele Marillenbäume es in Österreich gibt und dann wird eine Statistik beauftragt. Nein.
Wir haben so eine Statistik natürlich, wir haben die Obstzählung. Es gibt wirklich wenig Dinge, die da jetzt kommen könnten. Nein, natürlich nicht. Es bestimmt sich ja das hauptsächlich natürlich aus dem Europäischen Statistikprogramm, wo die europäischen Statistikämter gemeinsam beschließen, natürlich geleitet von Eurostat, was wir jetzt erheben sollen. Aber rein prinzipiell ist es schon so, wenn man das Bundesstatistikgesetz richtig liest, dann geht es schon darum, dass wir der Gesellschaft Informationen bereitstellen, die gesellschaftlich relevant sind. Das heißt, es ist schon so, dass wir versuchen, unsere Daten zu gewissen Zeitpunkten. Ein gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel das Preisradar. Wir haben auf der einen Seite natürlich starke Budgetrestriktionen, auf der anderen Seite sind wir natürlich trotzdem angehalten, dass wir gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen, zeitnah aufgreifen. Und es ist klar, dass die Preisentwicklung ein heißes Thema ist. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das machen, dass wir der Öffentlichkeit etwas bereitstellen, wo sie dann auch wirklich was davon haben, ein bisschen ein Gefühl kriegen, wie entwickeln sich die Preise. Und so haben wir am 19.01. im Zuge unserer Jahrespressekonferenz zur Inflationsmessung ein sogenanntes Preisradar veröffentlicht. Das findet man auch auf der Homepage, auf der Startseite, in dem Button Preisradar. Und wenn man sich den anschaut, da geht es einfach darum, dass wir die Preise wir haben momentan, glaube ich, 100 Lebensmitteln drinnen. Da kann man zum Beispiel Kakao auswählen und sieht, wie sich der Kakao entwickelt hat. Man sieht ein Preisband, also einen Range, wie sich der Kakao entwickelt hat. Man sieht aber auch zusätzlich die verschiedenen Index. Also wir haben den Einzelhandelsindex oder den Großhandelsindex. Wir haben den VPI und da kann man sich anschauen, wie sich das insgesamt entwickelt hat.
Das heißt, man kann es über die Verarbeitungsstufen sozusagen anschauen, beim Kakao, was sind die Großhandelspreise und wie geht es dann in den Einzelhandel und in die Inflationsrate.
Ja, so kann man sich das anschauen. Ja. Ja. Und was wir noch haben, ist, dass wir Ländervergleiche machen. Mhm. Also man kann dann einstellen, welches Land man oder welche Länder man vergleichen möchte und sehen, wie sich die Preise in einem anderen Land entwickeln und wie sie sich bei uns entwickelt haben und dazu immer auch den VPI relevant setzen. Und wie konnten wir das tun? Das sind einfach alles Daten, die wir bei uns im Haus haben. Wir haben uns überlegt, wie können wir es darstellen, dass es vielleicht diese Frage noch ein bisschen besser beantwortet, haben ein Dashboard entwickelt, aber eben mit den Daten, die wir hatten. Ja, also wir haben uns einfach überlegt, was können wir tun? Und das sind Dinge, die wir immer wieder tun. Es gibt ja auch auf unserer Homepage seit November ein Dashboard, das heißt Barometer, wo wir so wichtige Kennzahlen zusammengestellt haben, wo man quasi auf einen Blick immer die aktuellsten Informationen hat in wichtigen Bereichen Arbeit, Wirtschaft, Tourismus. Das heißt, wenn man die Homepage aufmacht, klicke ich dort rein und sehe mal so ganz relevante Zahlen. Das sind so Dinge, das ist schon da, das haben wir, aber wenn man es anders aufbereitet, dann kann es vielleicht noch mal besser hilfreich sein. Natürlich sind diese Dinge, haben wir Restriktionen, weil wir natürlich so wie viele andere im Moment wenig Budget haben, Budgetrestriktionen haben. Und die Frage, du hast mir am Anfang nochmal die Frage gestellt nach der Unabhängigkeit. Mhm. Wenn man diese Unabhängigkeit der statistischen Institute, wir sind ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir bewegen uns ja im europäischen Umfeld. Das heißt, wir sind ja die europäischen Chefs der Statistikinstitute oder Chefinnen der Statistikinstitute, arbeiten da sehr eng zusammen. Und wir haben auch einen Code of Practice. In dem Code of Practice sind so Grundlagen festgeschrieben, die Unabhängigkeit, wie soll denn eine Leitung, eine Leiterin bestellt sein. Und da ist ein großer Punkt, dass die statistischen Ämter, um die unabhängig zu gewährleisten, auch mit ausreichenden Mitteln sein. Und natürlich die Themenauswahl, ja, wir sind frei in den Themen, die wir machen, die wir erkennen, wenn es gesellschaftlich relevant ist. Aber wenn wir keine Mittel haben, keine Budgetmittel haben, so etwas zu machen, dann wird es eng.
Da möchte ich vielleicht kurz einhaken und um als Ausgangspunkt noch einmal die vorhergehende Obstbaumdebatte zu nehmen. Es hat einer meiner Vorgänger, der Ferdinand Latziner, irgendwann, das muss 1980er, 90er Jahren gewesen sein, einmal gesagt, in Österreich kennen wir jeden einzelnen Zwetschgenbaum, aber wir wissen nicht, wie die Vermögen verteilt sind in unserer Gesellschaft. Ja? Und das war ein bisschen despektierlich, die Zwetschgenbäume interessieren uns eigentlich nicht so besonders.
Oh ja.
Euch schon auch.
Oh ja, absolut.
Ich habe selber zwei Zwetschgenbäume mittlerweile, die ganz gut tragen. Also sie sind schon höchst relevante Zwetschgenbäume. Aber natürlich ist die Vermögensverteilung eine zentrale Information über wirtschaftliche Fragen, soziale Fragen, Gerechtigkeitsfragen, aber alle möglichen Dinge. Das heißt, wie kommt es dazu, dass wir die Zwetschgenbäume kennen, aber die Vermögensverteilung nicht?
Schwierige Frage. Der Punkt ist, wir bewegen uns in dem europäischen statistischen System und das, was wir erheben, ist dort festgeschrieben. Wenn dort eine Statistik festgeschrieben wird, dass wir Vermögen erheben sollen, dann werden wir das tun. In der Form gibt es ihn jetzt nicht. Es gibt natürlich Erhebungen wie zum Beispiel EU-SILC, wo wir Einkommen auch inklusive Transferleistungen befragen können und teilweise auch aus Verwaltungsdaten gewinnen und wo wir die Daten bereitstellen. Aber wir haben natürlich in vielen Bereichen nicht nur diese europäischen Statistiken, sondern wir haben auch die Möglichkeit, es können uns auch Ministerien oder andere Organisationen mit Statistiken beauftragen. Und im Fall dieser Vermögen sind wir zum Beispiel jetzt relativ frisch, also voriges Jahr, von der Nationalbank mit einem Survey beauftragt worden, den es jetzt schon länger gibt, den die Nationalbank veröffentlicht, was solche Vermögensfragen beantworten soll. Rein prinzipiell kann uns natürlich das Finanzministerium auch mit einer Erhebung zu den Vermögen beauftragen.
Darüber reden wir dann bei den Budgetverhandlungen.
Okay.
Sehr gut. Für mich wäre nur eine wichtige Frage, es geht ja nicht nur darum, Daten zu erheben, sich zu überlegen, was relevant ist, sondern mit den Daten soll ja dann auch gearbeitet werden. Und ihr habt jetzt jede Menge Datenschätze, die ihr dann vielleicht neu darstellt, Transparenz macht für die Öffentlichkeit. Aber die Daten sind ja vielfach Grundlage für wissenschaftliche Arbeit. Diese wissenschaftliche Arbeit macht es aber nicht ihr, sondern ihr kooperiert mit der Wissenschaft. Und das wäre vielleicht noch ein interessanter Punkt, wie das organisiert wird.
Ich würde jetzt gerne auch den Bogen schlagen, nochmal zurück zur Schweiz. Ich habe dort das schon erwähnt, dass ich dort das Pendant zu dem österreichischen Datenzugangsgesetz umgesetzt habe. Und das ist etwas, was wir jetzt auch tun. Das heißt, die Statistik Austria gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt wird die Daten transparent machen. Wir werden das DataGV.at, das ist das Open Data Portal, werden wir erweitern, um die Informationen zu sogenannten geschlossenen Daten, sodass es eine Sicht darauf gibt. Zusätzlich ist es natürlich so, dass wir auch für amtliche Statistik und für Forschungsmikrodaten eine sogenannte zuständige Stelle sind im Rahmen dieses Datenzugangsgesetzes. Und da komme ich ja zu unserem Austrian Micro Data Center, das AMTC. Dort stellen wir den Forscherinnen und Forschern auf der einen Seite unsere Statistikdaten zur Verfügung, die dann dort auch mit miteinander verbunden werden können. Aber es können eben auch andere Daten dort hineingeladen werden von anderen Stellen und dann auch wieder mit unseren Daten verknüpft werden. Mhm. Und das AMTC hat den unschätzbaren Vorteil, dass man in einer geschützten Umgebung mit einem sogenannten Fernzugriff können die Forscher und Forscherinnen an diesen Daten arbeiten und können sich Informationen dann für ihre Forschungsprojekte generieren. Was für uns halt immer wichtig ist, jetzt in diesem Zusammenhang, wenn wir auf dieser tiefen Ebene, auf Einzeldatenebene mit Daten arbeiten, dass wir den Datenschutz immer gewährleisten. Mhm. Wir sind ja unseren Auskunftspflichtigen das auch einfach schuldig, dass diese Informationen, die sie der Statistik geben, dass die datengeschützt bleiben und dass die niemals das Haus verlassen und auch niemals so in dem Form veröffentlicht werden. Das heißt, es ist ein ganz geschützter Raum und alles das, was dann für das Forschungsprojekt mitgenommen wird, wird nochmal einer Output-Kontrolle unterzogen, dass da quasi nur für analytische Zwecke statistische Daten auf einem Niveau mitgenommen werden, dem Datenschutz entspricht. Mhm.
Ich habe vorher darauf hingewiesen, wie wichtig die Statistik für, oder dass das sozusagen die Grundlage ist für Wirtschaftspolitik, Wissenschaft und so weiter. Wir nennen das in der Ökonomie ja, was ihr da macht, ihr produziert ein öffentliches Gut, also das der Öffentlichkeit dient, um gesellschaftlichen Zusammenhänge besser zu verstehen, Politik machen zu können. Also es ist ein typischer Fall, wo der öffentliche Sektor bereitstellt Grundlagen für das Leben sozusagen. Jetzt werden solche öffentlichen Güter über Steuern finanziert. Die Wissenschaft, die mit euren Daten arbeitet, wird zu einem guten Teil über Steuern finanziert. Und deshalb meine Frage an dich, wofür zahlst du gerne Steuern?
Für den sozialen Wohnbau, da schlägt mein Herz. Und natürlich auch, und das ist auch für den freien Zugang an Unis. Ich habe ja erzählt, dass ich einige Jahre in der Schweiz gelebt habe. Und ich habe dort auch erlebt, wie das ist oder wie das ist, wenn es keinen sozialen Wohnbau gibt. Und ich habe dann immer wieder mit Kollegen gesprochen und gesagt, bei euch gibt es nicht mal sozialen Wohnbau. Und dann war die Sache immer, dafür zahlst du 50% Steuer. Weil ich habe auch in der Zeit, ich hatte ja meinen Lebensmittelpunkt trotzdem in Österreich und ich habe meine Steuer hier gezahlt. Und weil meine Kinder sind auch hier auf die Uni gegangen, haben eben nichts für die Uni gezahlt. Und ich war meine Antwort dann, und das mache ich auch gerne. Und das habe ich auch wirklich so gemeint. Und das war, muss ich ja schon ganz ehrlich sagen, dann auch das erste Mal, dass ich mir das gedacht habe, ich zahle gern Steuer. Aber das ist einfach wirklich so.
Also du zahlst gerne Steuern für sozialen Wohnbau und für freien Zugang zu Bildung.
Und es gibt sicher noch zahlreiche andere super wichtige Dinge, wofür unser Steuergeld ausgegeben wird. Aber rein prinzipiell sind das so die Dinge, die ich halt aus meiner Lebensrealität, gerade mit der Erfahrung in der Schweiz, da so ein bisschen mitgenommen habe.
Ja, vielen Dank für unser interessantes Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem weiteren Weg in Statistik Austria. Jetzt, du sprühst ja so vor Energie, sodass wir uns ganz viele neue Daten und Informationen erwarten können. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Das war der Podcast Geldanschauung mit Manuela Lenk und Markus Matterbauer. Bis zum nächsten Mal.
Vielen herzlichen Dank.
Das war bmf.geldanschauung. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns über Feedback. Und wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Informationen des BMF finden Sie auf der Website www.bmf.gv.at.